Ich habe euch die Geschichte von Ben-Oni mitgebracht, der zu Benjamin wird. Ich lese zuerst den Bibeltext aus 1. Mose 35, Verse 16 bis 19 und ich lese aus der Basisbibel. Dann verließen Jakob und seine Leute Bethel und zogen weiter. Als sie nur noch ein kurzes Stück von Ephrata entfernt waren, brachte Rahel ein Kind zur Welt. Sie hatte eine schwere Geburt. Als ihre Schmerzen unerträglich wurden, sagte die Hebamme zu ihr: "Hab keine Angst, du bekommst wieder einen Sohn." Doch Rahel überlebte die Geburt nicht. Als sie merkte, dass sie sterben musste, nannte sie ihren Sohn Ben-Oni, das heißt Schmerzenskind oder Sohn meines Kummers. Aber sein Vater nannte ihn Benjamin, das heißt Sohn der Rechten. Das bedeutet Sohn der Lieblingsfrau oder Sohn des Glücks. Um die Geschichte des kleinen Ben-Oni besser zu verstehen, ist es sinnvoll, sich mit den damaligen Lebensumständen ein bisschen näher zu beschäftigen. Aber als allererstes muss ich jetzt doch diesen Ohrring rausmachen, weil der nämlich immer klappert und stört. Tut mir leid. So, ich glaube, jetzt ist es besser. Das stört einfach, gell? So, was bisher geschah? Die Geschichte von Benjamins Familie. Habe ich nicht gefragt, wo ich drauf drücken muss. Welcher? Hier? Rechts? Ah, da ist er. Das ist Jakob. Jakob hat seinen Bruder Esau um das Erstgeborenenrecht betrogen und flieht von Beersheba nach Haran in Mesopotamien, was im heutigen Südosten der Türkei liegt, nahe der syrischen Grenze. Und das ist so ein Fußmarsch von ungefähr 1100 Kilometer. Das dauert zu Fuß ungefähr 1 bis 2 Monate, wenn er 20 bis 30 Kilometer am Tag läuft. Also er flieht und hat da ein großes Stück vor sich, genau. In Haran verliebt sich Jakob direkt in die auffallend schöne Rahel, die Tochter von Jakobs Onkel Laban. Jakob und Laban schließen einen Deal, 7 Jahre arbeiten, dann bekommt Jakob die Rahel zur Frau und genau, dann darf er sie heiraten. Und nach 7 Jahren ist es dann soweit, die riesige Hochzeit ist vorbereitet. Jakob darf endlich Rahel heiraten, dachte er. Am Abend nach dem Festessen der Hochzeitsfeier brachte Laban aber seine Tochter Lea, die Ältere mit den sanften Augen, zu Jakob und Jakob schlief mit ihr. Und an der Stelle fragt man sich meistens, wie konnte ihm das eigentlich nicht auffallen? Aber also in einer Bibelauslegung habe ich gelesen, dass so altorientalische Hochzeiten einfach total laut, sehr eng und sehr unüberschaubar waren, dass es total viel Essen und Trinken gab und in den Zelten war es einfach dunkel. Also alles andere war halt so. Erst am nächsten Morgen sieht Jakob, dass er nicht Rahel, sondern Lea, mit Lea geschlafen hat. Und nach einigem ärgerlichen Hin und Her einigen sich Laban und Jakob, dass Jakob die übliche Hochzeitswoche mit Lea verbringt, nach der Woche auch Rahel zur Frau kriegt, wenn er weitere 7 Jahre für Laban arbeitet. Also nach dieser Festwoche bekommt er Rahel also auch zur Frau. Die offizielle Hochzeit war aber nur für Lea. Und ja, in den folgenden Jahren bekommt Lea ein Kind nach dem anderen. Ach so, da bekommt er erstmal noch die Rahel zur Frau und Lea im Hintergrund. In den folgenden Jahren bekommt Lea ein Kind nach dem anderen und hofft mit jedem neuen Kind die Zuneigung von Jakob zu gewinnen. Jakob aber liebt einfach nur Rahel. Ja, so ungefähr war es. Aber die Rahel bleibt kinderlos und verbittert. Nachdem Lea 6 Söhne und eine Tochter, nämlich Dina, von Jakob geboren hat, ihre Magd hat 2 Söhne geboren, Rahels Magd hat 2 Söhne geboren und dann bekommt Rahel endlich einen Sohn. Und sie nennt ihn Josef. Was bedeutet, Gott möge hinzufügen? Was so viel bedeutet, sie ist nicht zufrieden, sie möchte gerne mehr Kinder. Und Jakob wird tatsächlich zu so einem Handelsobjekt zwischen Rahel und Lea. Das geht einfach immer so hin und her. Wer hat mehr Kinder? Wer ist mehr angesehen? Wer ist geliebt? Und kein Wunder, das jüdische Gesetz hat später einem Mann verboten, die Schwester seiner Frau zu Lebzeiten zu heiraten. Nach 20 Jahren Arbeit für Laban gibt es wieder Streit und Jakob flieht erneut wieder nach Hause nach Kanaan. Zurück in das Land, in dem sich Esau, sein Bruder, aufhält. Mittlerweile sind sie aber eine riesengroße Familie. Also er hat viele Knechte, Frauen, Kinder und Mägde und große Herden. Und die Reise in die Heimat dauert circa 1 bis 2 Monate und wahrscheinlich aber auch noch länger, weil sie ja so viele sind und große Herden haben. Und interessant finde ich auch, für die Frauen und Kinder und alle Knechte und Mägde ist das ja das Ausland. Also sie ziehen in die Fremde. Nur für Jakob ist es seine Heimat. Auf dieser Reise passiert noch sehr viel. Aber auf Rahels letzter Reise wird dann Ben-Oni geboren, der zu Benjamin wird. Er wurde eben als 12. Kind von 12 Kindern geboren. Und als 2. von der richtigen Frau, wie Jakob sie nannte, von seiner Lieblingsfrau. Jakob nannte ihn Benjamin, Sohn der Freude. Benjamin ist ja gerade erst geboren. Warum erzähle ich euch die ganze Story bis hierher? Also, um einen Menschen wirklich tiefer zu verstehen und um zu verstehen, warum er wie reagiert und überhaupt, warum er so ist, wie er ist, ist es total hilfreich zu wissen, wo er eigentlich herkommt, wo die Person herkommt und in welche Verhältnisse sie hineingeboren wurde. Und an der Stelle würde ich kurz aus der Geschichte aussteigen und euch fragen, wie war das denn bei euch? Wie war das bei dir? Wie bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Was war bei euch zu Hause für eine Familienatmosphäre? Wer hatte das Sagen? Was für Regeln gab es? Ausgesprochene und unausgesprochene. Unsere Herkunftsfamilie prägt uns so tief, weil wir hier lernen wir einfach, wie wir durchs Leben kommen und wie das Leben anscheinend funktioniert. Und individualpsychologisch gehen wir heute davon aus, dass die ganz frühkindlichen Erinnerungen darüber Aufschluss geben, wie jemand Schwierigkeiten in der Kindheit wahrgenommen hat und welche Überzeugungen ein Mensch daraus entwickelt. Und das prägt einfach alle weiteren Lebensentscheidungen, alle zwischenmenschlichen Beziehungen und das Verhalten von den Menschen gehen sehr viel darauf zurück, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und bei mir persönlich war das einfach so, ja, für gute Stimmung sorgen und möglichst nicht auffallen und lieber so ein bisschen unterm Radar fliegen. Zurück zu Benjamin. Der wächst so langsam auf. Sein Bruder. Josef. Jakob zieht Josef, Benjamins 7 Jahre älteren Bruder, den anderen Brüdern vor. Er behandelt ihn wie den Erstgeborenen, was bedeutet, dass der Josef doppelt erbt. Und ab diesem Zeitpunkt können die Brüder mit Josef kein freundliches und friedliches Wort mehr sprechen. Und außerdem steht in der Bibel, dass Josef ein gut aussehender Mann mit einem schönen Gesicht war. Und über Rahel steht das Gleiche, dass sie gut aussehend und ein schönes Gesicht hatte. Und allein diese Äußerlichkeiten waren vielleicht schon Anlass zu so Spannungen untereinander, weil Rahel irgendwie immer noch gegenwärtig war in der Familie und Josef wurde ja vorgezogen. Als Benjamin 10 Jahre alt ist, verschlimmert sich die Familienatmosphäre nochmal dramatisch, weil Jakob den jungen Josef aus Hebron in das 100 Kilometer entfernte Sichem zu den älteren Brüdern schickt, wo die gerade bei den Viehherden waren. Und das war eine gefährliche Wegstrecke mit einer langen Schlucht, wo er durch musste. Und Josef kehrt von dieser Reise nicht zurück. Jakob geht davon aus, dass ein wildes Tier Josef gerissen hat. Und der Jakob kriegt nur den prächtigen, blutgetränkten Mantel von Josef. Und er ist so traurig und untröstlich, er weint und trauert um Josef, und alle seine Söhne und Töchter kommen zu ihm und versuchen, ihn zu trösten, aber er will sich nicht trösten lassen. Er ist so traurig, dass auch er sterben will. Und für Benjamin, der ja erst 10 ist, ist das die nächste Verlusterfahrung, weil er an der Stelle nicht nur seinen geliebten älteren Bruder verliert, sondern auch seinen Vater, wie er ihn bisher kannte. Weil ab da ist Jakob nicht mehr der stolze, optimistische Vater, sondern der ängstliche und ja auch untröstliche. Und in der Bibel steht, dass Jakobs Seele an Benjamins Seele hing und dass er mit Kummer sterben würde, wenn auch Benjamin etwas geschehen würde. Ab diesem Zeitpunkt war Benjamin also Jakobs einziger Sohn seiner Lieblingsfrau. Und auch Benjamins Brüder, die Josef verkauft hatten übrigens, passen jetzt besonders auf den kleinen Benjamin auf, dass ihm nichts passiert. Weil sie sehen, was der Verlust von Josef mit ihrem Vater gemacht hat. Wenn wir kurz in die Zukunft springen, können wir sehen, dass die Bindung zwischen Josef und Benjamin ganz besonders war. Also Josef hat Benjamin sehr geliebt. Das zeigt sich daran, dass Josef wurde ja der Herrscher von Ägypten, was die Brüder nicht wussten. Aber als Josef seinen kleinen Bruder Benjamin wieder sieht, muss er aus dem Raum rausgehen und geht in einen anderen Raum und weint. Und als er sich den Brüdern zu erkennen gibt, dann geht er zuerst zu Benjamin und weint an seinem Hals. Oh nein, das war zu schnell. Da. Das ist Josef und der 29 Jahre alte Benjamin. Und bei diesem Wiedersehen nach 22 Jahren bekommt Benjamin einfach 5-mal mehr Essen als die Brüder. Er bekommt ein Festgewand und er kriegt 300 Silberstücke, also wird da auch wieder überschüttet mit allem, was geht. Was wurde denn jetzt aus dem kleinen Benjamin? Kurz bevor Jakob stirbt, weissagt er über seine 12 Söhne. Und über Benjamin sagt er, Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen verschlingt er seine Beute und am Abend verteilt er seinen Raub. Und eine Bibelauslegung sagt dazu, diese Weissagung über Benjamin beschreibt einen Stamm mit einem gewalttätigen Geist. Übrigens kam auch König Saul aus dem Stamm Benjamin und auch seine jähzornige Art wird darauf zurückgeführt, ja. Oder so gedeutet, dass es daher auch kommt. Dann gibt es noch eine ganz blutrünstige Geschichte. In Richter 20 wird nämlich berichtet, wie die Benjaminiter die Schandtat von Gibea begehen. Wer was ganz wirklich Schlimmes lesen möchte, kann die lesen. Und das ist wirklich ganz schrecklich brutal und es wurde sprichwörtlich in Israel, die Schandtat von Gibea, weil es nach dieser Tat zu einem Bürgerkrieg kommt in Israel, in dem der Stamm Benjamin beinahe ausgelöscht wird von den anderen 11 Stämmen, aber eben nur beinahe. Gottes Geschichte mit dem Stamm Benjamin geht weiter. Und trotzdem wird diese Stunde als extrem dunkle Stunde in der Geschichte Israels angesehen. Und als Erfüllung von der Weissagung von Jakob. So ist einfach leider Benjamins Geschichte keine Ende gut, alles gut Geschichte. Ich finde sie sehr bedrückend. Ja, es gibt noch ein Bild. Aber also so bedrückend wie die Geschichte auch ist, die zeigt mir, dass die Bibel kein flacher Roman mit einem völlig durchschaubaren Plot ist. Die Bibel kennt die menschlichen Dramen. Sie kennt Eifersucht, die kennt Angst, die kennt Gewalt und sie erzählt einfach ungeschönt davon, wie aus einem Familiendrama ein Bürgerkrieg entsteht. Und doch geht Gottes Geschichte mit diesen schwachen Menschen weiter. Der Stamm Benjamin wird nicht ausgelöscht, obwohl er es verdient hätte. Und wir sehen oft nur das Verhalten eines Menschen. Aber Gott sieht uns. Er kennt uns mit unserem Namen und er weiß, wie wir zu derjenigen Person geworden sind, die wir heute sind. Er sieht uns in unserem inneren Kampf. Er sieht uns in unserer Bedürftigkeit, in unserem Schmerz. Und wir sind so viel mehr als das, was unsere Eltern oder sonst irgendjemand von uns sagt. Gott weiß immer noch Wege, wie er mit uns weitergehen kann. Und Gott ist ein Gott der Beziehung, der uns zurückführen kann und möchte in Beziehung. Und ich sehe den Glauben an Gott nicht als so einfache, platte Antworten, und auch die Seelsorge nicht als einfache, platte Antworten, sondern eher als so eine ausgestreckte Hand und ein Lass uns einfach gemeinsam da durchgehen. Und ich finde, Gemeinde ist eine ganz wundervolle Umgebung, um genau das zu üben und zu leben. Lass uns gemeinsam da durchgehen.